Schön, dass Sie dabei sind. Bevor ich meinen heutigen Gast Julian Richter begrüße, noch ein Hinweis in eigener Sache. 1:1, der Talk ist live auf dem BR Podcast Festival in Nürnberg zu sehen. Und zwar am 16. Oktober um 20 Uhr im BR-Studio. Dort treffe ich Freiherr Karl Theodor zu Guttenberg und Sie können mit dabei sein. Alle Infos und Tickets gibt es unter podcastfestival.de. Ich freue mich schon auf Sie und nun viel Vergnügen im Talk.
2021 haben Sie Ihren 80. Geburtstag gefeiert. Herr Richter, können Sie sich denn erinnern, was vor 80 Jahren Ihr Lieblingsspiel war?
Mit Wasser und Erde, Matschen. Matschen war für mich immer eine der schönsten Beschäftigungen. Das hat dazu geführt, dass ich als Kind einen Spitznamen hatte. Ich heiße Janni in der Familie und dann aus dem Janni hat man Schlammi gemacht. Und ich habe tatsächlich mich wohlgefühlt, wenn man mit der Erde so matschen konnte und die Würstchen zwischen den Fingern rauskamen. Übrigens die Füße auch, wenn man in der Pfütze steht. Es ist einfach wunderbar, wenn man dieses Materialgefühl hat.
Also Schlammi und Caro Matschko freuen sich auf eine Stunde Talk mit Ihnen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Caro Matschko im Gespräch mit Julian Richter. Spielplätze für die Welt.
Herr Richter, sind Sie immer noch ein Spielkind jetzt mit Mitte 80?
Es ist heute noch so, dass es mich richtig froh macht, wenn man etwas tut, was Spaß macht, aber nicht unbedingt irgendein Ziel haben muss. Diese Funktionsorientiertheit im Tun, die ist für mich nicht so wichtig.
Es ist interessant, weil wir sind ja heutzutage so wahnsinnig effizienzgesteuert. Alles muss ja immer auch spielen, habe ich den Eindruck, sage ich jetzt als Mutter, wird ja immer herangetragen an einen, das muss einen Mehrwert haben. Es muss irgendwie das Kind noch weiter ausbilden und so weiter und so fort.
Ja. Alle Eltern, die ihre Kinder hintrimmen wollen zu besonders funktionstüchtigen Menschen, die irren. Nicht? Sie sollen ihnen Luft und Zeit lassen, dass sie sich frei entwickeln können, spontan entwickeln können und nicht immer regelmäßig und regelkonform Effizienz zu erzielen. Das bringt nichts im Leben. Das Leben muss Spaß und Freude machen. Wenn man mit dem Leben mit Freude umgeht und spielerisch damit umgeht, dann stellt sich der Erfolg fast von alleine ein.
Ich habe Sie ja hier besucht oder bin hierher gefahren ins Chiemgau. Wir sind hier in Fraßdorf bei Richter Spielgeräte. Das ist vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, schwer vorstellbar. Es ist mitten im Dorf, eigentlich schön versteckt. Draußen ist ganz viel Holz vor der Hütten und wir sind hier im sogenannten Tigerzimmer. Hier sind Tiere aus Holz zu bestaunen. Das eine sieht ein bisschen aus wie eine Hyäne. Vielleicht täusche ich mich aber auch.
Ist eine Hyäne.
Ist eine Hyäne, habe ich Glück gehabt. Und daneben der Tiger und ein Büffel auch. Das sind ja eher Skulpturen als Spielgeräte. Was bedeutet der Tiger für Ihre Firma?
Das ist eigentlich nur, weil das eine wunderbare Skulptur ist. Der Tiger hat sonst gar nichts zu sagen und die Hähne auch nicht.
Aber die Schnecke ist von Bedeutung,
ja,
für Ihre Firma.
Die Schnecke ist von
Bedeutung. Die Richterschnecke.
Ja, ja. Weil üblicherweise, wenn man eine Firma hat, ist es der Adler oder der Elefant oder der Löwe, der brüllt, nicht den man als Firmenzeichen hat. Nein, wir haben eher den Kurs, es soll sanft und stetig vorangehen.
Also die Schnecke. Das ist ja, entspricht ja auch überhaupt nicht dem Zeitgeist. Null effizienzgesteuert, wahnsinnig langsam, immer die Immobilie dabei. Aber ihr hat Ihre Firma ja eine Riesenerfolgsgeschichte hingelegt.
Ja, ich finde auch, ein Riesenerfolg, aber kein explosiver Erfolg. Es war nicht so, dass wir tempomäßig oder volumensmäßig uns jemals so angesehen haben und verstanden haben, wir müssen schnell groß werden und erfolgreich sein.
Ich bin ja auch Mama, meine Tochter ist 11 und ich muss Ihnen jetzt was gestehen, ich hasse Spielplätze. Es ist immer eine Schaukel, eine Rutsche, ein dreckiger Sandkasten mit Plastikmüll drin. Und jetzt kommt's aber, der erste Spielplatz, an den ich freiwillig gegangen bin, der ist im Hyde Park in London. Und zwar waren wir da unterwegs bei dem Memorial-Spielplatz von Princess Diana. Und er hat mir so gefallen, weil es so ein Peter Pan-Ort war. Ja. Also mit einem großen Holzboot und Kling und Klang und klingenden Fußplatten, über die man gehen konnte. Und man hat immer eine Nische für sich gefunden, wo man sich zurückziehen konnte. Also ich gehe so weit zu sagen, fast ein magischer Ort. Und dann habe ich geguckt, wer diesen Spielplatz gebaut hat. Und dann habe ich gesehen, der kommt aus Fraßdorf. Ich musste nach London fahren, Herr Richter, um Ihre Spielgeräte zu entdecken.
Wir haben mit großer Freude an diesem Projekt gearbeitet, hatten allerdings auch das Glück, dass die Menschen, die das mitgemacht haben, die Stadt London, das war königliche Parkverwaltung, und die Architekten, die das auch dort geplant haben, die haben mit uns richtig konstruktiv, kindorientiert, haben die gearbeitet und haben den Begriff, und das hat es um das Leben ein bisschen leichter gemacht, von Peter Pan aufgegriffen. Denn das war schon, bevor wir den Spielplatz gemacht haben, war das auch schon ein Spielplatz. Und der hatte schon den Namen Peter Pan.
Ach was,
ja.
Dann lag ich ja gar nicht falsch.
Wir betrachten das auch als einen der wichtigen und schönen Spielplätze, die wir gebaut haben.
Ich habe mich dann gefragt, was ist der Unterschied zu diesen herkömmlichen Spielplätzen. Wie möchten Sie sich da von der Firmenphilosophie her und wie Sie diese Plätze planen, wie unterscheiden Sie sich da?
Die große Antwort, die wir auf diese Frage immer haben, wenn wir Gäste haben, zum Beispiel Garten- und Landschaftsarchitekten, die treffen sich regelmäßig bei uns, wir haben jetzt gerade eine Gruppe aus England hier gehabt, dann sage ich immer, ja, wir sind Spielgerätehersteller. Wir sind stolz darauf, wie wir bauen unsere Spielgeräte. Aber die Qualität eines Spielplatzes liegt in erster Hand in der Art der Planung. Der Planer, der Architekt, der Gartenlandschaftsarchitekt, der hat es in der Hand, aus diesem Platz einen Ort des Wohlbefindens zu machen. Spielgeräte allein, auch wenn sie so gut sind wie unsere, die reichen alleine nicht aus. Das ist ein schönes Werkzeug für die Architekten, damit eine gute Arbeit zu machen. Aber in Wirklichkeit, ein kindgerechter Raum, in dem sie sich wohlfühlen, den bestimmt im Wesentlichen der Architekt, der diesen Platz arrangiert.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft Julian Richter. Wurde mit 10 Geschwistern groß.
Jetzt kommen wir zu Ihrer Kindheit, zu Ihrem Großwerden, Herr Richter. Sie kommen ja eigentlich aus dem hohen Norden, Stralsund, gebürtig, aber auf Hiddensee groß geworden.
Das ist eine Insel.
Ja.
Eine langgestreckte, kleine, viel kleinere Insel als Rügen, die vor Rügen vorgelagert ist. Und in den Jahren, haben denn die Eltern erzählt, war auch ein Platz von Künstlern, eine Insel, wo Künstler, Gerhard Hauptmann, Asta Nielsen und so weiter, sich dort getroffen haben. Wir hatten auch dort ein kleines Haus und Stralsund ist die zugehörige größere Stadt, wo der noch ein Krankenhaus war.
Sie haben eine riesige Familie, Sie haben 10 Geschwister.
Es sind verwickelte Verhältnisse, könnte man sagen. Es gab dort 2 Väter, Brüder, und es gab 3 Frauen.
Brüder?
Die,
der Schau bleibt in der Familie.
Also, wenn wir das jetzt ausarbeiten. Ja, aber diese Art von doppeltem Vater dort, der hat dazu geführt, dass die Familie sehr eng beieinander geblieben ist. Und aufgewachsen sind wir eigentlich zu 5. Wobei in der Nachkriegszeit, die ja sehr schwierig war, in der wir im Rheinland aufgewachsen sind, in einem bergischen Dorf, wo jetzt die Talsperre Trinkwasser für Düsseldorf sammelt, da waren wir zum Teil, 9 Kinder im Haus.
Das heißt aber, damit wir dann mitkommen, also in Stralsund geboren, weil das Festland war, dann die ersten Jahre auf Hiddensee, dann kam die Ostfront und die Rote Armee, nehme ich an, und dann ist Ihre Mutter mit den Kindern geflohen ins Rheinland.
Richtig.
Wohin genau?
Bravo, voll die Wirklichkeit getroffen. Die beiden Väter haben damals ein Haus gesucht im Bergischen Land, möglichst weit weg von den Russen. Wir haben gesagt, nach Westen, zur Westfront.
Das hat haben der Russen auch gesagt, ja.
Und haben dann im Bergischen Land, das ist ein eher verlassenes, kleines, wie soll ich sagen, Landstrich, nicht? Und es ist ein kleines, schmales Tal mit 2 kleinen Flüssen drin, die große und die kleine Dünn, und wo die beiden Flüsse zusammenliefen, da stand unser Haus, was wir gemietet hatten. Da sind wir aufgewachsen und das war wunderbar. In einem Dorf, im Wald, am Bach, mit Fischen und allem drum und dran, mit den Krähen, mit den Vögeln, mit zahmen Vögeln, die wir hatten, mit Eichhörnchen, die wir hatten, und es war wunderbar.
Aha. Kommt daher Ihre Losung Mut zum Matsch, weil Sie ja so gerne Matsch
mögen? Ja, das Mut zum Matsch, das ist ein Slogan, der trifft auch dann, wenn man mit Garten- und Landschaftsarchitekten spricht und mit Pädagogen spricht und mit Eltern spricht, weil man ihnen klar machen muss, dass Matsch nichts Böses ist. Die normale Erde und Wasser ist ein herrliches Spielmedium. Und dort ist auch dieser Name Schlammi entstanden, in dem Tal.
Ihr Spitzname.
Ja, mein Spitzname. von Kopf bis Fuß eingedreckt.
War es wurscht? Also hat Ihre Mutter nicht geschimpft?
Bei solchen Sachen nie. Es gab also ganz, ganz wenige Sachen, wo die Eltern die Stirne gerunzelt haben. Also wenn man zum Beispiel sich untereinander nicht ordentlich verhalten hat, wenn Größere zum Beispiel die Kleineren getriezt haben, das war ein No-Go. Das ist übrigens bis heute so einer meiner Grundsätze. Ich sage unter anderem, sich anständig zu verhalten. Dazu gehört es, dass der Stärkere den Schwächeren niemals übervorteilt. Und was wir auch gelernt haben dort in der Zeit, dass man diese verschiedenen Menschen, die dort alle zusammenkamen, auch bei uns im Haus, dass man lernt, diese Verschiedenheit zu sehen, zu erkennen und zu respektieren. Ich glaube, dass es einer der Grundsätze des Lebens ist für die ganze Welt. Das Respekt vor dem anderen sein.
Was waren Sie denn für ein Schüler?
Also ein
Schlammi gern zur Schule gegangen?
Ein absoluter Unwilliger. Mit Abitur, mit Auszeichnung, aber zwischendurch auch schon mal nicht versetzt mit 6,5 in Deutsch, Englisch, Latein, Mathematik, Physik, Chemie.
Ihre Mama war ja wohl eine richtige Löwenmutter.
Ja.
Die hat dann den Lehrer, der noch Kopfnüsse zu der Generation und zu der Zeit verteilt hat, mal zusammengefaltet. Stimmt die Geschichte?
Ja. Sie war eine starke Frau. Eine für mich wunderbare Frau. Auch deshalb wunderbar, sie hat die Kleinen geschützt und für sie gekämpft. Unter anderem kommt sie aus den 20er Jahren, aus der Jugendbewegung, Suche der blauen Blume und diese Geschichte. Das war ein Symbol für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmtheit.
Also ein früher Hippie eigentlich auch schon.
Ein kleiner Touch, ja. Aber es hatte auch was, wie soll ich sagen, was ästhetisch-tänzerisches. Denn diese Gruppen, das waren in der Regel, waren das, wie soll ich sagen, man konnte sagen, mit einem weiblichen, starken Einfluss bestimmte Gruppen, das waren die, die auch auf der Heide getanzt haben, zum Beispiel so oder so, die draußen waren, im Wald waren und getanzt, aber nicht Betonung auf Lagerfeuer und so und kleine Grillgeschichten, so nicht, sondern das war eher so etwas, die Wahrheit suchend. Die blaue Blume war das Symbol für die soziale Wahrheit. Das ganze Zuhause war geprägt durch Respekt voreinander. Durch die Kinder sind im Grunde diejenigen, die eine besondere Bedeutung haben im Leben der Menschheit. Sie hat immer darauf geachtet, und das tun wir heute noch, dass man versucht, möglichst Situationen zu schaffen, die es möglich machen, dass die Kinder selbstbestimmt heranwachsen.
Also anti-autoritär eigentlich schon?
Mhm. In vielen Kriterien ja, aber nicht so, wie man das denn in den 60er Jahren gehabt hat, dass das chaotisch wurde draußen. Chaotisch wurde das nicht. Samstagnachmittag wurde gepfiffen und da mussten wir alle rein und dann wurden wir abgeschrubbt. In der Küche standen 4 Zinkwannen und unten im Keller war noch ein großer Kessel, so ein Waschkessel. Und da wurde heiß Wasser gemacht und dann wurden wir, das war furchtbar, weil wir dann draußen spielen, am Samstag, späten Nachmittag, wenn es schon so ein bisschen dämmerig wird, ist ja die schönste Spielzeit. Und da mussten wir rein und wurden gewaschen.
Schlammi wurde seines Elements beraubt. Wie kam es eigentlich dann zu Ihrem Berufswunsch Ingenieur?
Ich bin nach diesem 6,5, nicht Mathematik, Physik, Chemie, Deutsch, Englisch, Latein, da bin ich nach Berlin gegangen, auf die Insel Scharfenberg. Das war ein Gymnasium, so ähnlich wie die Hermann-Lönz-Schulen, wo man neben der Schulbildung ein Handwerk lernen konnte. Und da habe ich mich schon damals in die Schreinerklasse begeben und habe die Anfänge meiner Neigung nicht zu dem Holzverarbeitung habe ich dort gezogen. Und danach, nach dem Abitur, da habe ich ja erst mal ein bisschen studiert und dann habe ich eine Schreinerlehre gemacht und abgeschlossen. Und nach der Schreinerlehre haben Mama und ich dann beschlossen, wir machen aus ihrem Ansatz, dass man für die Kinder was tun muss und dass die Spielplätze auf der Welt, Sie haben es genannt vorhin, dass die furchtbar sind, nicht, dass sie absolut gar kein Gefühl für Kinder haben, dass sie ein bisschen so etwas waren wie Tongeräte, Stahlgerüste, wo man Überschlag machen konnte und schaukeln, 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 aber ohne jede Atmosphäre, ohne das kindliche Bedürfnis nach Schutzraum, nach Kuschel zu verstehen. Das ist etwas, was sie im hohen Maße immer wieder betont hat, um was es geht. Die Kinder, es geht darum, dass sie sich wohlfühlen. Und sie sagt immer, auch wenn die Kinder Räume erobert haben, wie zum Beispiel, wenn sie hinter den Mülltonnen einen Platz gefunden haben, wo sie ihr Nest haben, dann soll man sie zufrieden lassen. Es geht darum, dass wenn die Kinder etwas sich aneignen, dann ist die Wahrheit eher auf Seiten der Kinder und nicht auf Seiten der ordnungsliebenden Erwachsenen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft
Julian Richter. Seit 50 Jahren Spielgeräte aus Fraßdorf.
Julian Richter ist heute mein Gast hier auf Bayern 2 im Talk und ich bin zu Gast in Fraßdorf und wir hätten gerne draußen die Werkstatt und den Spielplatz besichtigt, aber ich gestehe, ich scheue das Wasser und das kommt heute von oben und zwar im ergiebigen Dauerregen, wie es so schön heißt. Ein Extremwetterereignis mal wieder. Deswegen bleiben wir drin und sind hier im Tigerzimmer und der Holztiger schaut uns zu. Herr Richter, wie kam es denn jetzt zu diesem Spezialgebiet Spielgeräte? Sie haben ja gerade erwähnt, dass Ihre Mutter da auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Die hat gesagt, wir müssen was tun für die Kinder, wir müssen Orte für sie erfinden, wo sie sich auch ihr Schutzbedürfnis erfüllt sehen. Könnte man nach heutiger Sicht sagen, dass dann Richter Spielgeräte eine Art frühes Start-up war in Fraßdorf?
Ja, für Fraßdorf sicher. Für uns selbst Start-up ging ich eher mal nicht. Es gab schon in Deutschland, gab es zu der Zeit schon 10, 15 größere Spielgerätehersteller. Aber das waren eher Tongeräte für den Außenraum. Zum Beispiel ein Häuschen hatte kein Dach und keine Wände, kein Fußboden, sondern hatte nur wie eine Bleistiftzeichnung so aus Stahlrohren einen Rahmen. Das hat mit Häuschen nichts zu tun. Ein Hausgefühl kriegst du nur dann, wenn du ein Dach über dem Kopf hast und wenn du auf dem Fußboden sitzt. Also das alles das, was das kindliche Herz einfach berührt und das Wohlbefinden berührt, das war nicht bekannt auf dem Markt. Und das war die Leistung, die in dem ganzen Denken und in dem Anstoß meine Mutter gegeben hat. Ich war ausgelernter Schreiner, sie hatte die Ideen und dann habe ich alle diese Ideen einmal für sie hergestellt. Sie wollte nämlich diese Ideen den Kommunen kostenlos zur Verfügung stellen, damit die selbst ihre Spielplätze herrichten können. Haben sie versucht zum Teil, aber die Geräte wurden entweder so klapprig oder so teuer, dass das nicht funktioniert hat. Und da hat sie mich gefragt, ob ich nicht alle Geräte von ihr mal kalkuliere und konstruiere.
Also Ihre Mutter hat schon technische Zeichnungen im weitesten Sinne gemacht. Und guck mal, so stelle ich mir das vor.
Skizzen. Ja, Skizzen ja und gesagt, auf was es ihr ankommt. Der erste Spielplatz, den sie gebaut hat, war nicht aus Spielgeräten so selbst gebaut, sondern waren ein alter Leiterwagen, ein Bauernwagen und so etwas. Nicht aber schon ein Hügelchen mit Wasser und Sand, einer neuen Heimat in Hamburg-Hohnerkamp. Der Weg dann hierher nach Fraßdorf, der kam so zustande, ich wollte dann, nachdem ich die Schreinerausbildung hinter mich gebracht hatte, dann wollte ich weitermachen. Und da gab es nur eine einzige Schule in Deutschland, eine Ingenieurschule für Holztechnik. Das ist Rosenheim.
Und so sind Sie in den Süden gekommen?
Ja.
Und dann waren Sie erstmal ein Ein-Mann- bzw. Drei-Mann-Betrieb hier?
Erstmal ein Ein-Mann-Betrieb. Die ersten Prototypen, nicht, die habe ich dann selbst gebaut. Und dann aber waren wir schon zu dritt. Und dann haben wir beschlossen, Mama und ich, was machen wir? War das jetzt eine schöne Zeit, eine studienbegleitende Einkommensquelle? Machen wir jetzt weiter Prototypen oder ist es so, dass wir in die Herstellung gehen. Und dann hat uns geholfen, dass der Mann von meiner Mama in der Zeit war Architekt in Hamburg und der hatte Kontakt auch zur Stadt und die haben dann die ersten Spielgeräte gekauft, die Prototypen. Und die haben sie dann gesehen, die anderen, und haben gesagt, oh, toll. Und so kam das denn, die Firma Richter ist mit der Stadt Hamburg erstmal gewachsen.
Hat Ihre Mutter mit den anderen Geschwistern auch so eng zusammengearbeitet, weil Sie immer wieder sagen, Mama und ich?
Jo, die Mama war diejenige, die quasi die auslösende Person mit der Ideengebung war. Das Verhältnis zu ihren Kindern, das war, denke ich mal, ziemlich gleichmäßig gut. Wobei ich glaube, dass mein ältester Bruder Peter, das war ihr Lieblingssohn. Ohne, dass wir darunter gelitten hätten.
Was hat Peter gehabt, was die anderen nicht hatten?
Er war der Erste.
Okay. Wir spulen ein paar Jahre vor. Richter Spielgeräte hat den größten Spielplatz der USA gebaut in Oklahoma. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie groß dieses Projekt ist, damit die Hörerinnen und Hörer sich das
vorstellen
können?
Man könnte sagen, wie ein Stadtpark in einer mittleren Stadt. Richtig eine große, richtig großer Park. Es war nicht ein Spielplatz, sondern es ist ein wunderbarer Park im Sinne von herrliche Pflanzen, Hügel, Pflanzen, Teiche, alles mit Restaurants und allem drum und dran. Wie viele Hektar das sind, weiß ich nicht. Aber es ist sehr groß, sehr groß. Fraßdorf passt da leicht zwei, dreimal rein.
Und Sie haben dafür riesengroße Türme entwickelt und gebaut.
Mhm. Ja, wir haben interessante Mitarbeiter, die voller Ideen stecken und die auch ihre Fantasie spielen lassen. Und der Platz dort, das Tulsa, Oklahoma, ist ein unglaublicher Erfolg. Der Platz selbst hat für mich ein wunderbares Image. Das ist, der Platz hat das Stichwort Together. Mhm. Das ist ein Gathering Park, wie Sie nennen.
Also ein Versammlungsort, ja, für alle. Ja.
Und das ist für mich auch ein Stichwort für die Qualität der Außenräume. Bei der Gestaltung der Außenräume muss man darauf achten, dass das nicht nur für spezielle Einzelgruppen ist, sondern dass das für alle ist, dass alle hinkommen können. Die sogenannte Erreichbarkeit spielt in meinem Verständnis eine große Rolle für die Qualität im öffentlichen Raum. Sie haben 5, 6 Zugänge ringsherum bei dem Park gemacht mit kleinen Bussen. Du kannst da hinfahren, ohne zu zahlen. Alles ist frei dort. Und das ist etwas, was nicht üblich ist bei solchen Anlagen. Sonst ist so, wenn du solchen Investitionssatz machst, dann machst du ein Tor vor und verlangst Eintritt. Hier nicht. Das ist alles frei. Du musst die Busse nicht bezahlen, wenn du hinfährst. Auch die armen Leute nicht. Und den Eintritt musst du auch nicht bezahlen.
Woher kommt es eigentlich, dass es Ihnen quasi so wichtig ist, dass eben jeder hin kann, dass sich die Leute begegnen? Das ist ja schon zeugt von einer politischen Haltung. Ist da auch ein politischer Gedanke bei Ihnen dabei?
Also man kann leicht einen daraus machen. Und wenn ich in der Politik arbeiten würde, dann wären das meine sozusagen Ziele, dass man quasi es für die Menschen tut. Der Großteil der Menschheit ist nicht privilegiert. Und für die müssen wir sorgen und Sorge tragen, dass es eine Chance da ist. Ich glaube, dass man große Sorge tragen muss, immer die Schwächeren zu bedenken. Und das sind in der Gesellschaft auch die Kinder. Auch immer. Übrigens, auch bei den privilegierten Gruppen sind die Kinder häufig die armen Säue. Das ist ja furchtbar, wie die behandelt werden und was sie tun müssen. Und die sind in der Regel ja diejenigen, die diese Funktionsorientierung am stärksten haben, damit sie noch besser werden als Mama und Papa. Das ist etwas, was traurig ist. Niemand muss besser werden als der andere. Jeder soll so werden, wie er kann. Aber besser werden müssen wir alle nicht.
Die Lebensleistung ist schon gegeben, dass wir leben, könnte man so sagen.
Jo.
Ja, wenn wir jetzt aber gucken, also Ihre Spielgeräte und Ihre Spieleparks, nennen wir es so, Ihre Lebenswelten, Ihre Spielwelten, gibt es, habe ich geguckt, in Indien, in Kanada, in Russland,
in Australien,
in London haben wir schon gesagt, also Großbritannien. Also verkaufen sich diese Art und Weise, wie Sie Kinderspiel denken, eher ins Ausland?
Die großen Projekte vielleicht ja, das hat damit zu tun, dass wir diese Projekte nur dann kriegen, wenn große Architekten uns wollen. Unser sogenannter Verkaufsdruck und unsere Werbungsstrukturen, die sind ganz weich und ganz niedrig.
Schnecke, Richterschnecke.
Zum Beispiel Schnecke. Aber wenn wir gefragt werden und gesucht werden, dann sind wir dabei.
Aber das heißt, man wartet hier in Fraßdorf, wann wieder der Auftrag kommt. Das ist doch eigentlich eine wahnsinnig privilegierte Situation.
Also ganz so folgt man dem Wortlaut nicht. Aber es stimmt, dass wir nicht druckvoll verkaufen. Das ist wichtig dabei. Es gibt keinen Druck auf unsere ganzen Partner, die verkaufen. Wir freuen uns dann, und das geht ziemlich gut, schon seit über 50 Jahren, wenn dann immer wieder es rechtzeitig weitergeht. So, diese ganze Frage des Umsatzes und so weiter, die spielt natürlich auch für uns und des Gewinnes natürlich eine Rolle. Ohne Gewinn wird eine Firma nicht existieren können.
Also das heißt, dass die Ideen für diese Großprojekte, dass Richterspielgeräte eher im Ausland stehen als in Deutschland.
Ja.
Ist doch total schade.
Also schade, ja. Also schade, ja, nein. Das hat auch damit zu tun, dass die Spielplatzstrukturen im Ausland sind anders als bei uns. Wir haben ein sehr enges Netz von Spielplätzen in den Kommunen. Alle Kommunen, die wir kennen, die größeren Kommunen, haben eine Abteilung für Spielplatzbau. Die sind angegliedert in der Regel im Garten- und Landschaftsdepartement und haben regelrechte Gruppen, die die Spielplätze pflegen und planen und auch bestellen.
Was halten Sie von Videospielen?
Ich denke mal, dass das auch Aspekte dabei gibt, die spielerisch sind.
Julian Richter hier auf Bayern 2 im Talk Spielgeräte Aficionado aus Fraßdorf. Und Herr Richter, Sie sind ja selber Papa. Sie haben ja so viele Geschwister gehabt, 10 an der Zahl, haben wir vorhin schon gehört. Aber haben einen Sohn, der jetzt mit am Tisch sitzt. Ich sage es ja, aber ich binde Sie jetzt einfach mal ein, Julian Junior. Was ist der Papa für ein Papa gewesen?
Also wenn ich ans Kind zurückdenke, dann war mein Vater viel in der Firma. Aber ich konnte immer hin. Ich war dabei, wenn große Besprechungen waren, wenn es um Normung ging, wenn es um Entwicklung ging. Es waren wichtige Leute hier in der Firma. Und ich konnte immer unterm Tisch dabei sein, zuhören, spielen. Das sind so Erinnerungen, die ich an meine Kindheit habe mit meinem Vater hier in der Firma. Aber andererseits wurden mir auch überhaupt keine Vorgaben gemacht. Es hieß immer, wenn es dir Spaß macht, komm dazu, mach, was du gerne tust, was dir Freude bereitet. Das war ihm immer ganz wichtig. Und es ist bis heute so, dass er das ganz entspannt betrachtet. Auch ich glaube, er ist froh, dass ich die Firma übernommen habe. Ich glaube, wir haben kein einziges Mal darüber gesprochen, was ich später mal werden will, konkret.
Hätten Sie sich das gewünscht? Manches heißt ja immer, Kinder brauchen Struktur, Kinder brauchen Grenzen. Hat Ihnen das gefehlt?
Nee, ich habe es als bereichernd empfunden, weil es einfach wirklich so war. Und man konnte fühlen, dass er es so meint, dass ich am Ende was machen soll, was mir Freude bereitet. Das, was ich als ganz großen Wert in unserer Beziehung oder unserem Verhältnis empfinde, war das, dass ich nie irgendwie in irgendeine Richtung gedrückt worden bin, sondern einfach diese Entscheidungen frei treffen konnte.
Also 1:1 der Talk mit Julian Richter stimmt auch. Ich kann eigentlich mit Ihnen beiden sprechen. Wie ist das eigentlich? Ich kenne das nicht, wenn man den gleichen Namen hat wie der Papa. Das ist ja eigentlich schon so eine Art Vermächtnis.
Ja, natürlich wird mit dem gleichen Namen irgendwas in Verbindung gebracht, auch außerhalb und innerhalb auch der Firma. Aber diesen Druck spüre ich nicht. Mein Vater hat Dinge großartig gemacht, mir den Weg bereitet, den ich einschlagen kann. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich in seine Fußstapfen treten muss. Ich bin ein anderer Charakter. Ich mache Dinge bestimmt, manche Dinge nicht so gut wie er, aber andere Dinge vielleicht anders und besser. Das war nie ein Thema zwischen uns.
Aber es ist lustig, dass Sie jetzt auch gleich gesagt haben, Sie setzen sich dazu. Warum?
Ich wollte mich dazusetzen, um es einfach auch zu hören, was mein Vater sagt. Ich meine, ich kenne natürlich...
Man soll ja immer hören, was Papa sagt.
Ja, ich finde das wichtig, weil das war, glaube ich, bei ihm und meiner Großmutter das Gleiche. Das Zuhören, das Verstehen, warum Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden und warum man eben diese Meinungen vertritt, die so wichtig sind, auch für uns, unser Leben. Ich muss sagen, die Firma ist in gewisser Weise, es ist eigentlich nicht trennbar. Unser Privatleben mit der Firma, das ist eins. Und da ist es wichtig, glaube ich, dass man hört und versteht, was dem anderen wichtig ist und was es für ihn bedeutet.
Was bedeutet Ihnen das denn jetzt, wieder zurück zum Papa? Was bedeutet Ihnen das, dass der Sohn so am Start ist?
Für mich am signifikantesten für unsere Beziehung ist, wir müssen nicht viel miteinander reden. Es passiert nahezu das Richtige. Und das ist was Wunderbares.
Hätten Sie gern noch mehr Kinder gehabt?
Ja, wir haben 5 geplant, weil ja bei uns zu Hause waren auch die 5 Kleinen. Das hat nicht geklappt. Wir haben auch lange gebraucht, meine Frau und ich, bis wir den gekriegt haben. Meine Frau war schon 41 Jahre alt, als es uns endlich so weit war. Ne?
Ja. Stellt man sich manchmal gar nicht so vor.
Ganz so leicht vor.
Aber man denkt immer, Kinder sind Gott gegeben, aber... Speaking from experience, nein, sind sie nicht. Das ist was Besonderes. Jetzt, Julian Junior, jetzt frage ich Sie jetzt auch einfach mal, muss man denn jetzt Spielgeräte, jetzt, weil Sie jetzt den Betrieb übernommen haben und in die nächste Generation führen, muss man Spielgeräte immer wieder neu denken? Oder sind die Bedürfnisse von Kindern immer gleich, was das Spielen angeht?
Ja, das ist tatsächlich was wir uns so vorstellen und wo wir auch überzeugt sind davon, dass das, was wir für Kinder in der Vergangenheit gut gemacht haben, dass das auch heute noch gilt und dass das immer noch gut ist. Und wenn uns Kunden, Planer fragen, was habt ihr denn Neues, dann ist es für uns immer ganz schwierig, weil neu für uns eigentlich kein Qualitätsmerkmal ist. Wenn sie uns fragen würden, was habt ihr denn Gutes gemacht in den letzten Monaten oder Jahren, das wäre vielleicht einfacher zu beantworten, aber auch die spannendere Frage. Neue Dinge auf den Spielplatz zu bringen, ist erstmal kein Wert für Kinder. Es muss für Kinder eben so sein, wie wir uns das vorstellen. Muss die Werte widerspiegeln, die für uns wichtig sind. Soziale Kompetenzen entwickeln, Spielwert empfinden, Kreativität entwickeln. Zu einem Individuum heranwachsen, was frei und selbstbestimmt Verantwortung übernehmen kann später in unserer Gesellschaft.
Das heißt, es ist dann doch auch wieder ein Überbau dabei.
Klar.
Naja, klar, also irgendwie schon, weil das ja auch am Ende unser Ziel sein muss, denke ich.
Spielen denn Kinder auf der ganzen Welt überall gleich?
Wir wissen es nicht genau, aber es ist so, dass wir sehr wohl die Erfahrung gemacht haben, dass Psyche des Heranwachsenden, dass die sehr ähnlich ist. Wobei das natürlich auch auf die kulturelle Ebene kommt, in der die dort aufgewachsen sind. Wobei der Grundwert des Spiels, das spontane, sich selbstbezogene Tun, das, glaube ich, ist auf der ganzen Welt bei Kindern gleich.
Zu Gast bei Caro Matzko auf Bayern 2.
Julian Richter. Zweite Heimat Kroatien.
Die zweite Heimat von Ihnen, Herr Richter, ist Kroatien. Wie kommt es zu dieser Beziehung?
Eine Idee und ein Grund dafür war, dass die Familie sich zusammengetan hat, hat gesagt, wir wollen nicht auseinanderfallen, sondern wir möchten auch irgendwie später noch zusammen ein Objekt haben.
Welche Familie meinen Sie jetzt? Ihre kleine Kernfamilie hier oder dieses Riesenei bis Hamburg?
Erst einmal organisatorisch und tätig und tuend war es diese kleine Familie, die fünf Kleinen. Die heißen so, die fünf Kleinen. Der älteste Jahrgang 36, der zweite 38.
Also Geschwister, ja.
Ja, ich 41, ich, mein jüngerer Bruder 43 und meine kleine Schwester 44. Diese fünf, die haben gesagt, ja, nicht, es wäre schön, wenn man dann auch noch irgendwie zusammenbleibt. Es gab ein Projekt dort in dieser Zeit, dass wir gesagt haben, wir machen ein Dorf in Brasilien.
Was heißt, Sie machen ein Dorf? Sie gründen selber ein Dorf?
Ein Dorf.
Richterhausen in Brasilien.
So ein Großbesitz, der auch stark von der Familie bestimmt ist. Der älteste Mediziner, der zweite hätte die Ökonomie gemacht, der dritte den technischen Bereich und so weiter. Und die letzte, die kleine, wäre Lehrerin geworden. So, das war, wir hatten alle großen Berufsgruppen hatten wir abgedeckt innerhalb der Familie. Und dann haben wir gesagt, wie viel wir jeder mitbringen müssen. Nicht, bestimmte Ausrüstung, der Arzt musste das und das mitbringen und ich musste einen Unimog mitbringen und Werkzeug und so weiter. Sodass wir hatten alle einen bestimmten Plan. Das war so ein Gedankenspiel, aber durchaus mit Inhalt. Und dann, das brach zusammen, als denn die Partner dazu kamen. Dann, ja, nicht, dass sie, wie soll ich sagen, ganz böse waren, aber sie haben nicht mitgezogen. Es wäre nicht ihr Leben gewesen. So kam es dann vor und dann zerbrach das. Aber was übrig blieb, war, lass uns was zusammen tun. Und der Älteste ist dann mit seinem DKW F3, noch ein Speichenrad, ein Cabrio, Vorkriegswagen, ist dann nach Süden durch Jugoslawien gefahren, bis runter nach Albanien und hat gesagt, wunderbar. Dann der nächste Bruder, der nächste Ältere, ist mit seinem Freund mit Mopeds runtergefahren nach Jugoslawien, hat gesagt, wunderbar. Dann bin ich mit meiner Frau, die damals meine Freundin war, runtergefahren. Und wir haben bei einer studentischen Reisegesellschaft, haben wir in Stuttgart gebucht, eine 10-tägige Reise mit einem kleinen Fischkutter durch die Inselwelt. So, und wir fanden das auch wunderbar. Und dann haben wir beschlossen, okay, wir suchen uns was. Dann sind mein ältester Bruder Peter und ich sind dann runter mit dem R4 damals und dann hatte er inzwischen und haben dann die Inseln abgefahren. Und haben gesagt, wir suchen uns. Dann haben wir ein Haus gefunden, wie eine Almhütte, ohne Strom, ohne Wasser, direkt an der Küste, 30 Meter von dem Wasser. Und da haben wir gesagt, ja, das mieten wir. Nachdem Tito gestorben war, nach dem Krieg, das war Anfang der 90er, wurde es uns freigegeben. Dann konnte man kaufen. Wir haben es zwar dann kaufen lassen durch einen kroatischen Freund, von dem wir dann gekauft haben.
Mhm. Ein Strohmann.
Ja, wobei, er durfte kaufen und wir haben dann von ihm gekauft. Wobei, wir hätten schon kaufen dürfen, aber diese ganzen Formulare und alles, was da ist, ist unglaublich. Aha. Wie bei uns ist.
Wie groß ist es denn jetzt, die Almhütte?
Die ist 6x6. Innen 6x6. Das ist einfach so, da sind alles drin, alle Funktionen drin. Das Wohnzimmer, das Kaminzimmer.
Und der Besitz
drumherum? Der ist ganz schön. Da haben wir richtige Flächen auch kriegen können und kaufen jetzt immer noch dazu. Immer wenn wir was kriegen können, wenn irgendjemand sagt, ich will nicht mehr. Eigentlich sind das alles Bereiche, wo früher Schaf gehalten wurden. Passiert nicht mehr, die haben aufgegeben mit Schafen. Das hat damit zu tun, dass dort eine Wildschweinpopulation sich unglaublich ausgebreitet hat. Das wiederum hatte damit zu tun, dass Tito hat die Inseln versucht, ein bisschen zu sanieren und hat dann entweder Hirsche dort angesiedelt oder Wildschweine. Er hatte dann eine Zuchtanstalt von Wildschweinen im Norden der Insel. Und nachdem denn Tito tot war, haben die kein Geld mehr gekriegt, um ihre Arbeit weiterzuführen. Und dann haben sie, ehe sie die Tiere alle tot machen, haben sie die Gatter aufgemacht und haben die Tiere rausgelassen. Die überschwemmten dann die Insel und haben zum Teil auch Schaden angerichtet, weil sie dann sich um Mauern und Zäune gar nicht kümmerten, sondern ja. Und vor allen Dingen auch viel Kleines aufgefressen haben. Also kleine Schildkröte und so weiter und so weiter. Sie haben auch Schaden angerichtet. Und vor allen Dingen haben sie die Mauern der Schäfer zerstört. Da unten gibt es keine Zäune wie bei uns oder so, sondern da gibt es Mauern. Die haben geschichtete Steinmauern. Die sind so dick, so sagen wir 30, 40 Zentimeter und so 1,50 hoch, dass es gerade für die Schafe eine Begrenzung ist. Sodass sie also ihre Bereiche, ihre großen Landbereiche, in denen sie ihre Schafe hatten, die waren durch die Steinmauern abgegrenzt. Diese Steinmauern haben die Schweine zum Teil zerstört. Damit starb im Grunde diese Schäferkultur.
Und jetzt, also ist jetzt die ganze Familie da in der Almhütte?
Ja, oder? Ja. Aber nicht
oder teilt
mehr.
Ihr euch das?
Das war von Anfang an, war das natürlich organisiert. Erstmal hat man einen Ferienplan von ganz Deutschland sich geben lassen. Und dann die Familie mit Kindern haben Vorrang. Und dann war es so, maximal 3 Wochen konnte jeder da sein. Und diejenigen mit Kindern durften zuerst sagen, wann. Und dann machte man am Ende des Jahres einen Plan fürs nächste Jahr.
Julian, Junior, ist es für Sie jetzt auch eine zweite Heimat geworden? Oder welche Erinnerungen haben Sie jetzt an die 6x6 Meter?
Ja, das ist nicht nur eine zweite Heimat geworden. Es ist tatsächlich so. Es ist nicht einfach so dahingesagt. Ich bin da das erste Mal gewesen mit einem halben Jahr und war da im Grunde seit knapp 50 Jahren hin. Immer wieder in Urlauben, in Kurzaufenthalten. Und es ist einfach eine, wie mein Vater schon sagt, eine Verbundenheit zu dem Land, zu den Menschen, zu dem Ort da. Obwohl er so einfach ist, das macht halt auch tatsächlich gerade den Charakter aus, warum wir da gerne hinfahren. Es ist total ursprünglich, man fühlt sich dort einfach irgendwie, ja, hört sich ein bisschen komisch an, aber so geerdet mit den Tieren, mit der Natur, mit der Insel.
Und wie sieht es mit der nächsten Generation von Richters aus?
Also wir sind jetzt wieder zu der Nummer 5 zurückgekehrt, die ja bei meinem Vater schon wichtig war mit den Geschwistern. Und ich habe selber 5 Kinder und alle, glaube ich, fahren sehr gerne nach Kroatien dorthin. Und es ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach, eben für alle die richtige Zeit und den richtigen Raum zu finden. Aber sie alle auf ihre Weise, sie sind nicht alle gleich, was ja auch schön ist, haben eine Verbundenheit auch zu diesem Ort, der für die Familie tatsächlich eine große Rolle spielt.
Und was sagen Ihre 5 Kinder zu Ihrem Job?
Also, ja, es ist, ich muss vielleicht auch nochmal auf mich zurückkommen. Also ich war damals auch kein großer Spielplatz-Fan, ja, weil der einfach so präsent war, permanent. Die Spielgeräte, der Spielplatz, das war für mich quasi Teil meines Lebens und immer da. Ich habe lieber in den Werkstätten gespielt und auf den Dächern der Werkstätten oder in den Lager, auf den Lagerplätzen. Und ich glaube, meinem Sohn zum Beispiel, dem geht es ähnlich. Der ist auch lieber wild und frei und lässt sich nicht so vom Spielplatz einfangen. Aber meine 2 kleinen Töchter zum Beispiel, die sind große Spielplatzfans und probieren immer mit Begeisterung alles aus und stehen auch gerne mal als Fotomodell zur Verfügung. Also mal sehen, ob einer von den 5, vielleicht keiner, vielleicht mehrere, mal Lust haben auf Spielgeräte und Spielplatzbau.
Letzte Frage, Herr Senior Richter. Sie haben mal so eine schöne Rede gehalten darüber, wie Kinder gehen und wie Erwachsene gehen. Und haben dann gesagt, dass Kinder immer einen Hopser einbauen. Was macht dieser kleine Hopser für Sie aus?
Lebensfreude. Das ist für mich ein Zeichen von Lebensfreude und nicht geregelt wie die gesamte gesellschaftliche Struktur. Sie gehen zwar auch mit einem Ziel vor Augen, zu dem Baum möchte ich oder zu dem Haus oder zur Oma oder so, aber auf dem Weg dorthin, da setzen Sie nicht ganz normal Fuß vor Fuß, sondern Sie machen einen kleinen Hopser zwischendurch. Dieser kleine Hopser, das ist für mich ein Zeichen für Kindsein. Wenn Sie jetzt den Menschen sehen, der diesen Hopser nicht mehr macht, dann ist das traurig. Übrigens ist es so, dass man auch, für mich wenigstens ist das so, wenn ich Erwachsene begegne und mit ihnen zu tun habe, dann spielt diese Frage in meinem Kopf eine Rolle, nicht wie die sich im Grunde verhalten. Und ich hoffe immer, und das ist für mich was Schönes, wenn sie eine spielerische Note haben, wenn sie es nicht so todernst nehmen oder nur todernst nehmen, sondern wenn sie auch dabei noch so diesen kleinen Zwinkern in den Augen haben.
Hopsen Sie denn noch, wenn Sie gehen?
Ja, ich bin ein großer Hopser. Wobei, es ist stark eingeschränkt. Ich habe 2 Stahlhüften und 2 Stahlknie, sodass die Hopserneigung ist ein bisschen eingeschränkt. Nicht vom Herzen her, sondern eher vom Körper her.
Dann hoffe ich, Sie hopsen noch weitere 83 Jahre. Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch, Richter Junior und Richter Senior.
Das war mein Gespräch mit Julian Richter. Und nicht vergessen, ich freue mich auf Sie, wenn Sie live dabei sind beim BR Podcast Festival am 16. Oktober in Nürnberg, wenn ich mit Freiherr Karl Theodor zu Guttenberg spreche. Und Ihnen natürlich auch im Anschluss an den Talk für alle Fragen rund um 1:1 und Bayern 2 zur Verfügung stehe. Alle Infos und Tickets finden Sie unter podcastfestival.de.